Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Visitesendung und danke, dass Sie da sind und danke auch für die Zuschriften, die Sie mir gesandt haben. Und ich habe eine E-Mail ausgewählt, welche mir die Kinder gesendet haben. Ihr Vater wäre im Moment stationär im Krankenhaus aufgrund schwerer Kopfschmerzen. Nun wurde Varicella Zoster, also eine Viruserkrankung im Liquor, festgestellt und dies als Ursache angegeben für die Kopfschmerzen. Man sei der Meinung, dass eine zusätzliche Borreliose nicht der Fall ist. Die Kinder weisen aber darauf hin, dass in der Vergangenheit eine Borreliose festgestellt wurde durch einen erhöhten LTT-Befund. LTT ist ein sogenannter Lymphozyten-Transformationstest. Man hat vor, jetzt am Tag dreimal eine Stunde per Infusion Pantozol 20 Milligramm zu geben und 750 Milligramm Aciclovir in 500 Milliliter NaCl. Und diese Form der Behandlung ist eine antivirale Behandlung. Es besteht aber das Risiko des Nierenversagens. Und der Vater hat diese Form der Behandlung abgelehnt. Und nun ist die Frage des Sohnes, dass er jetzt natürlich eine sehr starke Schmerzproblematik hat. Dazu kommt, dass die Nieren schon durch das Zyklon B. Der Vater wäre immer wieder im Einsatz als Feuerwehrmann, eine sehr toxische Belastung über Jahre auch erfuhren hat und seit längerem mit Gelenkschmerzen und Entzündungen an der Kopfhaut, Schwindel und Migräne zu tun hatte. Es ist jetzt die Frage an mich, wie beurteilen Sie das im Ganzen? Und ich glaube, es geht hier nicht darum, etwas zu bewerten, was jetzt symptomatisch stationär behandelt wird, sondern es geht um ein allgemeines Verständnis für diese Dinge. Ich habe diese Anfrage auch heraufgegriffen, weil es uns im Moment in der Beobachtung der Gesamtsituation doch sehr deutlich wird, und Amerika ist da wirklich Vorreiter, dass es zu einer sehr starken Varicella-Zoster-Gürtelrose-Reaktivierungserkrankung gekommen ist. Und die Zeit, die wir im Moment erleben, ist prädestiniert, um eine Entwicklung dieser viralen Reaktivierung zu provozieren. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, ein bisschen rückläufiger zu sein. Die Borreliose ist eine bakterielle Erkrankung. Die Borreliose in ihrer Häufigkeit heute, wie die Syphilis vor 150 Jahren, also heute sich nicht mit Spirochäten, mit Borrelien zu infizieren, das ist schon kaum noch nicht mehr möglich. Eine Infektion aber mit solchen Bakterien und einer daraus resultierenden Erkrankung ist nicht allein davon abhängig, ob ich infiziert bin oder nicht. Und es ist mir ein Bedürfnis, das nochmal auch Ihnen deutlich zu machen, weil wir heute natürlich im Rahmen der Erkrankungen und gerade neurologische Erkrankungen, und da meine ich jetzt aber nicht nur den Kopfschmerz oder die Migräne, sondern ich meine auch Hirnhautentzündungen. Ich meine auch dieses Hyperaktivität. Ich meine auch Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose und alle Formen an neurodegenerativen Erkrankungen haben immer ein multikausales Geschehen. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt nur die virale Reaktivierung zu erkennen, sondern einfach auch zu beurteilen, dass wir es mit auch der Autismus bei Kindern. Wir sagen heute, 2025 wird jeder dritte, vierte Junge ein autistischer Junge sein, weil gerade die Frage der Androgene dass Testosteron einen negativen synergistischen Effekt haben mit vielen zusätzlichen umwelttoxischen Belastungen. Aber ich will zurückkommen, denn die Expansion dieser neurologischen Erkrankungen ist, und halten Sie sich fest, in den letzten 20 bis 25 Jahren in Amerika auf 663% angewachsen, Tendenz steigend und auch in Europa. Und deshalb braucht es einen multikausalen Blick auch auf die Sichtweise der Entstehung und der Triggerung von all diesen Dingen. Wir wissen hier heute um eine latente Cyanidvergiftung von Blausäure durch die Exposition als Feuerwehrmann. Wir wissen aber auch, dass viele, viele, viele andere physische, aber auch psychische, unterschätzen Sie nicht, wenn Sie in finanzieller Not leben, wenn Sie ein Traumata erlebt haben, wenn Sie in Angst leben, unterschätzen Sie bitte nicht, was wir heute für eine unglaubliche Belastung über die Atmosphäre, über die Luft haben, die hohe Aluminiumbelastung, die hohen Herbizide, Pestizide, Organophosphate. Das alles schafft ein osmotisches Ungleichgewicht, kann man dazu auch sagen. Und das wiederum hat Einfluss auf einen Entgiftungsstoffwechsel in uns. Da sind Millionen von enzymatischen Pumpen jeden Tag, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr mit daran beteiligt, die Toxizität aus unserem Körper zu schaffen. Und gerade Schleimhäute sind unsere Eingangspforten für all diese Dinge. Und deshalb beeinflusst ein Geschehen, was sich zu einer Erkrankung triggert, ob das eine Borreliose ist, die in der Tiefe auch da ist, die wir aber vielleicht noch gar nicht diagnostizieren können, beziehungsweise die Symptomatik noch gar nicht in irgendeiner Form klassisch ist. Denn sehr oft ist es doch so, dass wir nur nach einer Borreliose schauen, wenn wir vielleicht auch gerade einen Zeckenstich haben. Aber die Zecke ist doch nur eine von 400 verschiedenen Möglichkeiten, mit diesen Spirocheten in Kontakt zu treten. Und der Organismus Mensch ist doch heute ein so geschwächter Organismus teilweise. Auf der einen Seite hat ihn die Evolution auch sehr stark gemacht, aber auf der anderen Seite ist er durch die Multikausalität des Lebens doch ein Organismus, der nicht immer die entsprechende Immunabwehr bereitstellt. Und deshalb ist es so wichtig, diese Multikausalität auch an den Anfang eine Herpes-Zoster-positiver Liquorbefund. Und da geht natürlich gar kein Weg dran vorbei. Selbstverständlich muss man hier handeln. Aber man muss die Fragen klären, was ist im Laufe des Lebens geschehen, dass es jetzt zu so einer dramatischen Reaktivierung gekommen ist. Und diese Vielfalt der individuellen, und da hat jeder sein eigenes Leben auch bitte zu bewerten und sich in sehr großer auch Selbstverantwortung zu recherchieren. Was ist für mich normal? Wie ernähre ich mich überhaupt? Wie ist mein Lebensstil? Habe ich Bewegung? Habe ich keine Bewegung? Bin ich ständig in Angst? Bin ich in einer Hypoxie? Bin ich ständig in Sauerstoffnot? Bin ich in meiner Lebensweise gestresst und so weiter. Das hat alles Einfluss auf ein virales, reaktiviertes Geschehen. Und die Borrelien, und deshalb komme ich drauf zurück, wir können sie vielleicht in der Dunkelfeldmikroskopie durch spezielle Anfärbemethoden können wir heute Formen der Spirocheten erkennen. Das ist eine unglaubliche Entwicklung, die die Dunkelfeldmikroskopie in den letzten Jahren auch genommen hat. Diese Dinge dort eher zu diagnostizieren als durch einen indirekten Immuntest, denn ein Lymphozytentransformationstest zeigt ja nur, inwiefern die hohe Aktivität der Lymphozyten zur Verfügung steht, sich mit Borrelien auseinanderzusetzen. Das heißt, ein nicht dramatisch erhöhter Wert heißt ja noch lange nicht, dass ich auch eine erhöhte dramatische Spirochetenlast habe. Ich kann ja in einer immunogenen Erschöpfung langsam gekommen sein. Das heißt, wenn mein Körper mit den Borrelien nicht mehr fertig wird und auf der anderen Seite sich natürlich ein Krankheitsbild hochtriggert, dann kann er mit einer Reaktivierung der Viren noch weniger fertig werden. Und ich kenne zum Beispiel keinen Patienten mit einer Lyme Disease, mit einer Borreliose, der nicht im Hintergrund virale Koinfektionen hat. Und das sehen wir. Wir sehen zum Beispiel die Koinfektionen, das sind opportunistische Keime, sagen wir, dass die Borrelien zu Reaktivierung Herpesviren 1 und 2 führen. Herpes Zoster, Herpes Simplex, immer wieder der Lippenherpes. Das Zytomegalievirus, aber auch Epstein-Barr-Viren. Und wenn man eine Epstein-Barr-Virus-Erkrankung klinisch untersucht, dann kann ich daran feststellen, habe ich eine persistierende Epstein-Barr-Reaktivierung, über die wir sprechen. Haben wir vielleicht eine Epstein-Barr-Belastung, aber der Körper hat das wunderbar im Rahmen seiner Möglichkeiten im Griff, oder gibt es immer wieder Reaktivierungen? Und wann sind Reaktivierungen? Reaktivierungen sind immer, wenn die intrazelluläre Immunität nicht hundertprozentig gegeben ist. Die Borreliose selbst wird zu einem wirklichen Problem, wenn die einzige Therapie dieser Borreliose sich natürlich mit einer Antibiose, und ich erlebe oft Menschen über Wochen und Monate im Umgang mit einer Antibiose, um die Spirochetenformen wirklich vollständig im akuten Zustand auszumerzen. Das ist gar keine Frage. Aber die Spätfolgen sind veränderte Spirochetenformen, die doppelten oder verdoppelten Zystenformen oder auch die zellwandfreien L-Formen. Das heißt, es gibt jetzt bis auf Jahrzehnte lang eine chronologische, ständige, symptomlose, manchmal Überleben von solchen Bakterien. Es gab dort eine Infect-Drug-Resistance-Studie im Jahre 2011, die das dann auch nochmal studienmäßig nachgewiesen hat, dass sich diese zellwandfreien Formen, auch bestimmten anderen Spirochetenformen, eigentlich in ihrer Überlebensstrategie und Umwandlung einem doch sehr starken Antibiose anpassen und natürlich auch ums Überleben kämpfen, ums eigene Überleben kämpfen. Und unterschätzen Sie bitte nicht, dass jegliche Antibiosen sich auch auf unsere intrazelluläre Energieleistung, auswirken. Und das sind natürlich Dinge, die in dem Moment einen sehr hohen Stellenwert haben, auch im Rahmen unserer allgemeinen Energieleistungsdefizite. Aber wenn ich von Borrelien und Co-Infektionen und opportunistischen Keimen spreche, dann muss man bitte an dem Moment auch noch andere Xenotypen von Viren erwähnen. Das sind sogenannte XMR-Virus-Infektionen. Und diese xenotropen Mäuseviren sind in einer Studie von 101 Patienten mit einem chronischen Fatigue, also schweren Erschöpfungs- und Ermüdungssyndrom, sind 68 von diesen Patienten mit dieser speziellen viralen Reaktivierungsform belastet gewesen. Das heißt, es sind ernstzunehmende virale Belastungen, die wir auch feststellen in der Entwicklung beim Prostatakarzinom. Es sind auch andere Retroviren, das sind RNA-Viren, die sich dann als Matrize in die normale in das normale Genom der menschlichen Zelle einarbeiten und dann als virale DNA weiter reproduziert werden. Das sind alles die ganze Virusreaktivierung und die ganze auch den Nutzen, den diese Zellstrukturen in unseren Zellen haben. Das ist ein neues Forschungsgebiet im Rahmen der letzten Jahre. Und ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel darüber wissen und erfahren. Aber was wir natürlich von vornherein ganz klar auch ablehnen als biologische Ärzte, dass ein Virus und die positiven Eigenschaften, die ein Virus in der Zelle ausübt, das ist Forschungsarbeit. Aber es wird nicht zum Problem, wenn nicht das Problem in einem Organismus zu finden und zu suchen ist. Und ich komme jetzt von der Borreliose bitte wieder zurück auf die Herpes-Zoster-Erkrankung, weil eine Herpes-Zoster-Erkrankung ist immer ein Blick auf einen Organismus, der bereits in einer Immunschwäche weilt. Und jeder Mensch, der auch eine Herpes-Simplex-Infektion immer wieder vielleicht durch starke Sonnenexposition beobachtet oder immer wieder einen kleinen Zoster am Gesäß auftritt oder immer wieder in großen Abständen. Und diese Geschichten der Patienten, die man tagtäglich hört, zeigen, dass immer wieder Herpesreaktivierungen auftreten, wenn sie sich koppeln und wenn die Kompensation des Körpers einem Virus mit einer entsprechenden Immunstärke gegenüberzustehen, auf einmal nicht mehr gegeben sind. Und so ist es auch hier. Das heißt, ein Virus aus der Reaktivierung zu bekommen, ist das Acyclovir ist eine Form, das sich natürlich gezielt gegen das Virus richtet. Dabei aber unberücksichtigt lässt, dass die Ursache in einer schwachen Immunität ist. Und vielleicht können Sie sich das als, ich finde immer, biologische Medizin ist so logisch. Vielleicht können Sie sich das vorstellen, dass wir selbst, wir Menschen, wir haben ja nicht unendliches Maß an Immunaktivität, aber wenn diese gesamte Immunaktivität schon mit unglaublich vielen Dingen des Alltags schon seit langem belastet ist und auf der anderen Seite jetzt kommt eine schwere Schicksal in der Familie oder jetzt kommt nochmal so ein Feuerwehreinsatz mit einer hochtoxischen Belastung dazu, dann ist irgendwann auch die Kompensation des Körpers selber zu Ende. Und man setzt an diesem Punkt im Rahmen einer Therapie an. Hochdosiert jetzt Vitamin C. Und es macht keinen Sinn, hochdosiert Vitamin C einzunehmen. Ich spreche in einer oralen Form von ungefähr 200 oder 2000 Milligramm. Das wären 2 Gramm. Das gibt sofort der angeborenen Immunität den Startschuss, aktiv zu werden. Das ist eine sehr hohe Form, jetzt auch die Leukozyten, die erste Abwehrreihe zu stimulieren in der Auseinandersetzung mit bakteriellen viralen Prozessen. Es stimuliert ferner die T-Lymphozyten. Es unterstützt natürlich jetzt, freie Radikale abzuräumen. Es unterstützt im Rahmen der gesamten Kollagensynthese die Gefäßsituation. Sie wissen das alles, aber das Wichtigste ist, dass Sie eine hochdosierte Vitamin C-Substitution am besten IV machen. Da können Sie nämlich bis zu 7 Gramm Vitamin C sich infundieren lassen, beziehungsweise 10 oder 20 oder 30, je nachdem, inwiefern es Ihnen auch im Rahmen eines komplementär arbeitenden Arztes oder Heilpraktikers möglich ist. Wichtig ist, wenn Sie über 10, 20 Gramm hinweggehen, dass Sie bitte das Enzym, die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase messen lassen, damit Sie nicht Nierensteine bekommen. Es ist wichtig, dass die Nieren auch hier gut ausscheidungsfähig bleiben. Aber diese Hochdosis Vitamin C und in kleinen Dosen, der Körper würde, wenn Sie Orales einnehmen, eigentlich das übermäßige Vitamin C ausscheiden. Tun Sie es in kleinen Gaben, 200 Milligramm oder gepuffert. Gepuffert mit 500 Milligramm und dann nach einigen Stunden erneut 500, vielleicht 4-mal über den Tag verteilt. Das heißt, diese Depotwirkung gibt ständig das Vitamin C dann ab. Das ist wichtig. Das andere ist, denken Sie immer, die Zelle intrazellulär braucht Zink. Und Zink ist eins der wichtigsten Spurenelemente für Hunderte von Enzymen. Enzyme sind die, die die Entgiftungspumpen auch in Gang halten. Enzyme sind die, die auch die Immunität intrazellulär bereitstellen. Und ohne Zink kann die intrazelluläre Immunität nicht ein Virus in der Reaktivität halten. Das heißt, diese vielen auf den Immunhaushalt, auf den Stoffwechsel, auf die Entgiftung, auf die Gesunderhaltung, auch der Haare, Augen, Nägel, Schleimhäute ist immer Zink notwendig. Bei Zink ist wichtig die Kombination mit Vitamin C, weil Vitamin C lässt, dass wir das Zink besser aufnehmen. Es wird nur ein Teil der oralen Substitution aufgenommen. Man sagt maximal 10-20%. Deshalb ist es wichtig, Zink über den Tag mehrmals einzunehmen. Frei verkäuflich ist Zink in 15 Milligramm. Das können Sie dann 3-4 Mal am Tag einnehmen. Vor allen Dingen in Akutsituationen. Lassen Sie vielleicht zwischendurch wirklich auch mal den Zinkspiegel messen, aber bitte im Vollblut, weil Zink ist nicht im Plasma, sondern intrazellulär aufgehoben. Und deshalb bedarf es dann einer speziellen Untersuchung. Und bitte denken Sie bei einer akuten viralen Infektion immer an hochdosiert L-Lysin. L-Lysin ist eine Aminosäure, das kann man auch intravenös sich geben lassen, aber es kann man auch einnehmen, diese 3000 Milligramm, prophylaktisch 1,5, aber in der Erkrankung bitte hochgehen auf 3000 Milligramm. Meistens ist es L-Lysin in 500 Milligramm verkapselt. Es hat eine ganz starke Wirkung mit dem Arginin und es kann damit, dieses Arginin wird gebraucht, damit die Viren sich beteiligen und genau da wirkt es dieser entgegen. Das heißt, die Herpesviren oder überhaupt Viren können sich nicht vermehren. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir wissen. L-Arginin ist zusätzlich beteiligt an der Carnitinsynthese. Das brauchen wir für unseren Energiestoffwechsel, aber auch für den Knochenstoffwechsel, für die Aufnahme von Calcium. Das möchte ich dabei belassen heute und hoffe, Ihnen auf Ihre Anfrage einige Antworten geben haben zu können. Halten Sie sich fit in dieser Jahreszeit, Ihr Immunsystem. Und es hat nichts nur damit zu tun, zu supplementieren mit Zink, L-Lysin und Vitamin C, sondern auch dem Leben mit einer gewissen Abwehr gegenüberzustehen. Und ganz zum Schluss einfach noch, Sauna ist das Mittel der Wahl. Aber bitte auch mal eine Kältekammer. Eine Serie von 10 mal 2 bis 3 Minuten in die Kältekammer ist eine unglaublich tolle Aktivität für unser Immunsystem, weil der Körper gegen diesen Kältereiz unheimlich viel Aktivität bereitstellt. Und nicht jedem ist es gegeben, vielleicht auch im Winter Eis zu baden. Das sind leise Prozesse, die man mit sich tun kann, aber unglaublich wirkungsvoll in der Auseinandersetzung, nicht gegen etwas, sondern den Körper fit zu halten, damit er gegen alles widerstandsfähig ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich, freue mich schon auf nächste Woche und wünsche Ihnen noch einen ganz wunderschönen Tag oder Abend, wann immer Sie mich sehen oder uns. Auf Wiederhören.